Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 687. Heute mit dem Rückblick auf WWE Backlash 2025. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo, ich muss auch mal meine Notizen auspacken. Das komplett neue Headlock-Notizbuch, was du mir geschickt hast. Das alte ist jetzt voll.
Das jungfräuliche Headlock-Notizbuch.
Ja, was irgendwann mal angefangen hat mit Battle for the Bells, Sammy Guevara gegen Dustin Rhodes. Ja, und jetzt das neue fängt an mit Backlash 2025.
Ja, läuft doch. Alles gut gefüllt und immer einiges zu tun natürlich auch. Wir haben es auch schon bemerkt, natürlich haben wir gerade einen ziemlich knappen Schedule, was so die WWE-PLEs angeht, oder? Also wenn man sich die kommenden Wochen anschaut, also wir haben uns vor einigen Jahren darüber beschwert, mein Gott, alle zwei Wochen, jetzt sind wir im Alle-Drei-Wochen-Rhythmus angekommen, oder?
Ja, ja, anscheinend hat man jetzt so ein bisschen die Mitte genommen. Also klar, die Sache ist natürlich, es sind jetzt nicht immer diese Premium-Live-Events, Pay-Per-Views, nenn's wie du willst, ne? Aber du hast es auch durch so Sachen wie Worlds Collide zum Beispiel, hast du dann, ja, ich habe Money in the Bank, aber ich habe davor auch noch eine Show. Da sagst du natürlich, gut, das ist jetzt nicht so groß, aber mach's für Patreon und Steady. Dann hast du noch irgendwie hier und da mal ein NXT. Dann hast du noch hier und da mal ein Saturday Night's Main Event, wo du merkst, also das hatten wir auch manchmal geguckt, okay, wie groß sind diese Dinger? Da hat man auch immer gesagt, ja, das fühlt sich auch eher an wie so ein CD Premium Live Event. Aber das alles dann zu besprechen, das ist schon ordentlich. Ne? Jetzt haben wir auch das nächste Datum bekommen für Night of Champions, was jetzt auch schon dann Ende Juni ist. Also du hast da schon ordentlich was. Money in the Bank ist Anfang Juni, dann auch da wieder drei Wochen zwischen. Also es ist schon gute Schlagzahl.
Ja, es ist gute Schlagzahl und erneut hat man uns hier auch quasi einen Feiertag mit reingeballert. Also beim letzten Mal war es Ostern, jetzt ist es Muttertag. Bei Money in the Bank wird es Pfingsten sein und wir können jetzt schon mal sagen, Money in the Bank wird bei uns ein bisschen schwierig werden. Das werden wir wahrscheinlich nicht am Sonntag schaffen, sondern erst quasi am Wochenanfang, weil tatsächlich unglaublicherweise fast alle bei uns entweder unterwegs sind oder irgendwie keine Zeit haben, am Pfingstsonntag zu podcasten. Es ist nun mal so, ich bin auch nicht da.
Ich bin schon auf Kurs und lass mir die Sonne am Bauch scheinen.
Ich bin in Frankreich bei meinem Neffen bzw. bei meiner Familie und der Konfirmation meines Neffen. Also ich werde da in Anzug und Krawatte durch die Gegend rennen und versuchen, holpriges Französisch zu sprechen.
Sehr gut.
Aber nur schon mal das als Ankündigung hier an der Stelle. Ansonsten, ihr wisst auch, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Patreon, Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaften sind da natürlich so die üblichen Verdächtigen. Da geht auch nochmal ein schöner Gruß raus hier an der Stelle an den Kollegen Ripitz. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus übrigens. Der ist immer so oft dabei und der hat uns ja sogar schon einen Song geschrieben. Der ist jetzt auch ein Jahresmitglied geworden bei uns auf Patreon. Dankeschön dafür, hat seinen Mitgliedschaft aufgerüstet, das geht natürlich auch und da freuen wir uns dann auch ganz besonders drüber, wenn ihr uns da die Treue schenkt, weil ob ihr es glaubt oder nicht, ihr merkt ja auch, wir machen jetzt regelmäßig hier die Videos, wir rüsten anderweitig auf und versuchen anderweitig auch neue Sachen auszuprobieren, möglich zu machen. Das kostet alles Geld und wir sind natürlich da sehr froh drüber über jeden und jede, die uns da unterstützt, abgesehen davon, hey, auf Patreon Steady sind mittlerweile über 1000 Bonus-Podcasts, 1000, sage ich nochmal. Da seid ihr erstmal beschäftigt, wenn ihr das anhören wollt. Gut, legen wir los. Natürlich nächste Woche geht's ja auch ganz normal weiter. In der nächsten Woche Sonntag haben wir Wochenend-Podcast. Wir haben natürlich auch das Tippspiel, was übrigens gefüllt gewesen ist, ne? Das hat ja Nuno noch geschrieben. 300 Leute sind mittlerweile da zugegen.
Ist auch krass.
Ja, ne? Also es würden auch noch mehr gehen, aber auch da müssen wir tatsächlich dann mehr Geld haben, weil das ist tatsächlich bei Kicktipp so, wenn du da ein größeres Tippspiel haben willst, dann ist es sehr, sehr teuer. Und da wir das ja so ein Free-for-All-Ding machen eigentlich, trägt sich das dann quasi auf dem einen oder anderen Weg nicht. Das ist auch ein bisschen bitter. Vielleicht muss man sich da auch nochmal überlegen, ob man da einen anderen Weg geht. Jetzt hat auf jeden Fall da erstmal die neue Saison angefangen und an alle, die da mitgetippt haben, schon mal schönes Dankeschön und viel Spaß vor allem dann auch bei der laufenden Saison.
Ich bin gespannt. Ich glaube, ich habe gar nicht so schlecht getippt, muss ich sagen, wenn ich so an die Bonusfragen denke.
Ich glaube ich auch nicht. Ich habe aber wieder einen Kardinalsfehler begangen. Ich war kurz vorher nochmal drin. Und ich habe mich von Fightful bequatschen lassen. Fightful, die kurz vorher berichtet haben, Dominic Mysterio und Penta werden die Show eröffnen. Ja, war nicht so. Und ich war, Fightful, die haben doch immer recht.
Blöd. Nee, diesmal nicht. Ich habe mich von dir bequatschen lassen, weil ich habe ja eigentlich gesagt, Lyra Valkyria gewinnt, ne? Und dann meinst du Becky Lynch. Weißt du, ja, Arschlecken. Das, also bei den Matches ist mein einziger falscher Tipp.
Das habe ich dann tatsächlich richtig getippt, übrigens, im Tippspiel.
Ich hasse, ich höre nie wieder auf dich. Weißt du, irgendwie so bla 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 labern, ja, ja, Becky Lynch gewinnt, weißt du, und dann aber auf Lyra Valkyria tippen, ne?
Ja, aus persönlicher Sympathie einfach. Also von daher, ihr merkt, da gibt's immer viel Gesprächspotenzial und es macht auf jeden Fall auch Spaß, damit zu fiebern. Und tatsächlich finde ich das wirklich schön, auch wenn du so diese Bonustipps hast, die der Nuno immer einbaut, da dann nochmal. Also bei mir war es gleich zu Beginn so, oh nein, verdammt, hätte ich mal besser das Four-Way genommen, wie ich es ursprünglich hatte. Aber ja, andere Geschichte. Wir starten hier mal den Rundown zu WWE Backlash 2025. Wir haben es ja schon gesagt, es ist in St. Louis, Missouri im Enterprise Center und über 17.000 Zuschauer zugegen. Das hat Triple H auch dann im Nachgang angekündigt und war sehr glücklich über die vollen Ränge. Die Preise waren da wohl auch nicht ganz so hoch wie jetzt zuletzt bei WrestleMania. Da, bei den kleineren Shows hält man sich ein bisschen zurück. Nichtsdestotrotz wird man da gut verdient haben. Die Show wurde eröffnet vom Fatal Four-Way Match um die US Championship LA Knight, Drew McIntyre, Damian Priest und Champion Jacob Fatu hier zugegen. Gleich zu Beginn ging es da ordentlich zur Sache, nämlich auch in den Paaren, wie wir es eben auch schon vorher gehabt haben. LA Knight gegen Jacob Fatu, Damian Priest gegen Drew McIntyre. Und im Prinzip ging es dann danach eigentlich immer so reihum, wer jetzt die Kontrolle gehabt hat. Oder ging dir das auch so, dass du den Eindruck gehabt hast, dass man hier so, jeder hat so sein Opening bekommen und durfte mal dominieren, ehe dann jemand anders dran kam. Also das ging dann zum Beispiel los mit einem LA Knight, der dann erstmal gegen jeden welche Aktionen gezeigt hat. Und später war es dann ein Priest und später war es dann auch mal ein Fatu.
Ja, also ich muss sagen, mir hat das Ding generell sehr gut gefallen, weil am Anfang hattest du die Paare, was halt Sinn macht natürlich, ne? Dann hast du jedem so seinen Showcase gegeben, also gerade auch LA Knight am Anfang, der dann die Aktion zeigt, der auch mal dann zwei Leute abfertigen darf, dann unterbrochen wird von Priest, wie du sagst, der seinen Showcase zeigen kann, dann ähnlich auch bei einem Drew McIntyre und bei einem Fatu. Das mochte ich, weil das war so dieses, okay, jeder hat mal kurz gezeigt, was er kann. Dann hast du aber auch dann verschiedene Dreieraktionen zum Beispiel gehabt, zum Beispiel dieses Zusammenarbeiten von Priest und LA Knight, die dann erstmal Fatu abfertigen. Dann aber auch dann zum Beispiel später das auf dem Turnbuckle und um das Turnbuckle herum mit Drew McIntyre, Fatu und LA Knight zum Beispiel. Dann aber auch dieses klassische persönliche Fäden bei Priest und Drew, die dann viel aneinander geraten, wo dann auch Drew McIntyre eigentlich den Sieg hat, in einer so einer großen Finisher-Sequenz und dann aber Priest den Ref rauszieht, was eigentlich drei gewesen wäre. Also ich fand das Ding sehr, sehr rund. Ich hatte damit eine extrem gute Zeit, auch gerade diese Finisher-Sequenz, nenne ich sie jetzt mal, wo es dann, wo dann Fatu diese Swanton-Bomb zeigt, dann da irgendwie sein...
Ja, ich wollte ganz kurz reingrätschen, weil du tust das hier so unemotional ab. Ich fand, das war eine irre Sequenz, die wir da gesehen haben.
Ja, weil dazu wollte ich nämlich gerade sagen, weil was ich so mochte war, also Fatu zeigt dieses Swanton Bomb, damit fängt sie an und macht dann diesen, ich finde das immer so ein bisschen der Boogeyman-Move, wo er sich so schüttelt und wackelt. Was dann vom BFT unterbrochen wird und auch LA Knight für so eine Sekunde auch diesen Move macht, das fand ich halt schon sehr witzig. Also wirklich, ich mag ja sowieso in Fatal Four Matches diese Finisher-Sequenzen, dann gibt's dann diesen Eingriff von Damian Priest, der dann Dingens abfertigt, dann die Claymore gegen Priest, der dann aus der Claymore heraus auf LA Knight fürs Cover fällt, ne, also auch da, wir denken alle an das Fatal Four Match mit Shawn Michaels, Randy Orton, John Cena und Edge ist es, meine ich.
Ja.
Ich lieb's ja eh, wenn man das aufgreift, was dann auch direkt von einem Dingens unterbrochen wird, von einem Drew McIntyre. Also wirklich sehr stark. Interessante Hand.
Es war mega unterhaltsam einfach. Also das hat wirklich viel Spaß gemacht. Die Aktionsfolgen, das Tempo, das war extrem hoch. Und man hat hier aber trotzdem natürlich die Geschichten auch weiterlaufen lassen. LA Knight, fast so ein bisschen die Nebenfigur, dem hat man trotzdem das Spotlight gegeben, dass er nicht so komplett wie der Prügelknabe aussieht. Drew McIntyre und Damian Priest, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich will ganz kurz über Jacob Fatu hier reden, weil auf Jacob Fatu war hier besonderes Augenmerk gelegt worden, wie ich finde, weil der wirklich die große Bedrohung gewesen ist, wo alle drei versucht haben, den immer wieder aus dem Match irgendwie rauszunehmen, der aber alles weggesteckt hat und dann eben diese wahnsinnigen Aktionsfolgen teilweise präsentiert hat. Der kommt ja auch super gut an und wir müssen nicht lange drum reden, also der wird auf kurz oder lang auch zum homogenen Babyface wechseln, der ist eigentlich schon auf dem Weg dahin.
Wenn man die ehrlich, Leute chanten ja auch konstant für ihn jetzt, ne?
Genau, und die Story geht ja auch jetzt in diese Richtung. Das heißt also, man hört auf den. Wie ist deine Meinung zu der Zukunft von Jacob Fatu?
Ich bin sehr gespannt auf die Konstellation in der Bloodline jetzt, weil also, ne, Wir brechen mal kurz die Chronologie, weil ich sage mal, man muss halt einmal über die Bloodline noch reden und dann noch kurz über Damian Priest und Drew McIntyre reden. Dann lass uns doch direkt einmal kurz zur Bloodline rübergehen, weil wir hatten ja einen Eingriff. Ne? Wir haben hier nicht die Tongas, wir haben hier nicht die Loas, wir haben ja nicht die tollen Comebacks, sondern wir haben auf einmal ein Debüt.
Mhm.
Denn auf einmal greift jemand ein, es ist erstmal Solo Sikoa natürlich. Ne? Okay, geht hin und her. Und auch da wird sie schon so ein bisschen beäugt mit Fatu und Solo, weil ne, merkst ja auch, okay, Fatu will das Ding irgendwie alleine eigentlich machen, ne? Solo ist aber natürlich da für die Familie und alles. Und auf einmal greift noch jemand von draußen ein, der dann LA Knight abfertigt. Und ich dachte halt erst, okay, wir haben ja einen unserer Tongas oder Loas. Aber wir haben Jacob Fatu.
Nein, wir haben Jeff Cobb.
Ja, Jacob, genau. Guten Morgen. Wir haben ja Jeff Cobb auf einmal dabei. Ich fand's ein bisschen, weil ich habe mich sehr gefreut, weil wir haben ihn ja auch schon mal bei der WXW gesehen und ich mag auch Jacob Fatu. Ich hätte mir ein bisschen mehr Reaktion gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Es waren so verhaltene Holy Shit Chants. Aber Jacob Fatu war davon gar nicht so begeistert von diesem Eingriff und es gab sehr viel Stare-Down.
Ja, er wusste offensichtlich nichts davon. So habe ich mal seinen Blick gedeutet. Ja. Und man hat auch inzwischen den Eindruck, als ob er nicht mehr so mit den Taktiken von einem Solo Sikoa d'accord geht. Aber er hat es ja dann trotzdem akzeptiert, hat dann ja dieses Opening ja genutzt, um hier, also LA Knight wollte ihn ja durch den Tisch befördern.
Genau.
Und dann Solo hat Jacob runtergezogen und dann gab es ja diesen Eingriff und dadurch war quasi LA Knight, der war fertig an der Stelle sozusagen. Da musste sich Jacob Fatu nur noch die Knochen aufklauben und hier seinen Finisher zeigen, den Double Moonsault und diese Hip Attack. Dann war das Ding gelaufen. Aber ja, also da ganz offensichtlich Ungemach in der Bloodline, auch dann später, als dann der Pinfall da gewesen ist, ist er ja auch nicht mit den beiden Jungs stehen geblieben, die am Entrance Way noch gestanden haben, sondern ist quasi durch die durchgegangen. Die haben dann Spalier gemacht, aber es gab keine große Interaktion mehr, sagen wir es mal so. Es gab kein Posing oder ein anderes Zeichen der Einigkeit, sondern das wird jetzt über kurz oder lang zerbrechen. Und wenn man ehrlich ist, ist natürlich so ein Jeff Cobb, er ist nicht ganz so groß wie ein Jacob Fatu, aber ist natürlich so von der Wucht her und von der Kraft her wahrscheinlich auch jemand, den man da auch mit reinbringen könnte als ein Ersatz. Und ich gehe jetzt mal davon aus, du bringst das eine Powerhouse raus, der geht's in Solo-Wege, also ne, nicht die Solo-Wege, Solo-Sikoas-Wege, sondern die...
Seinen eigenen Weg,
ganz genau. Und aus einem Jeff Cobb, den kann man dann erstmal da wieder unter die Fittiche nehmen. Der ist einfach zu kontrollieren als ein Jacob Fatu für eine Solo Sikoa auf jeden Fall auch.
Ja,
Stand jetzt, genau. Zu dem Punkt Reaktion. Es hat ein bisschen gedauert, finde ich. Also diese erste Aktion war ja auch schlecht gefilmt, wenn man ehrlich ist, weil eigentlich nur so ein Schlag quasi an der Kamera vorbeigekommen ist. Und du wusstest erstmal nicht, wer das war. Und Jeff Cobb ist natürlich jetzt niemand, der die allergrößte Exposure in Nordamerika bis jetzt gehabt hat, wenn man jetzt mal so ganz knallhart ist. Der war nicht bei AEW, also er war bei AEW, aber immer nur so kurz mal. Und wir haben immer gesagt, Mensch, der wird doch gut dahin passen. Der ist aber dann eher bei New Japan beheimatet gewesen, jetzt zuletzt. Und dadurch fehlte halt eben so ein bisschen Aufmerksamkeit, glaube ich. Aber er hat schon eine kleine Reaktion bekommen. Aber ja, ist jetzt auch nicht so der... Also Jeff Cobb ist ein hervorragender Wrestler, ich liebe den ja auch.
Ja.
Ehemaliger professioneller Ringer natürlich, Olympiateilnehmer und so und ein absolutes Powerhouse. Also wer den nicht gesehen hat, da könnt ihr euch auch was freuen. Der kann sehr gut Leute durch die Gegend werfen und hochheben. Aber ich bin mal gespannt. Der ist nicht so outgoing. Also der ist jetzt nicht so der supergeile Talker. Der ist auch jetzt nicht unbedingt die absolute Charisma-Bombe. Ich bin auch immer noch dafür, dass er sich wieder Bart wachsen lassen soll. Da sieht er ein bisschen härter mit aus.
Mhm.
Ich bin gespannt, wo da der Weg hingeht. Aber es ist, glaube ich, schon mal eine interessante Konstellation. Aber zur Bloodline, weil du den Namen gerade genannt hast, passt er ja eigentlich nicht, weil der hat eigentlich mit den allen gar nichts zu tun.
Das stimmt, da haben wir ja sogar auch schon mal irgendwann drüber gesprochen. Aber ich glaube, das ist in dem Sinne egal. So, ja, der sieht halt so aus, ne? Das, so, hier, dann ist Apollo Crews ist der Nigerian Prince und Kofi Kingston ist der Jamaikaner und jetzt ist halt Jeff Cobb Teil der Bloodline.
Ja.
Na, also.
Es jetzt hier, den hat man einfach eingekauft. Der wird einfach eingebürgert und ist dann Cousin. Das ist ja das Schöne an dieser Bloodline-Story. Du kannst ja da jeden reinbringen, wenn du einfach nur sagst, wir sind super eng befreundet. Hey, bist du Cousin? Ja, und ja. Der kommt halt aus Hawaii. Auch da hat die Bloodline ja Fäden quasi, ne? Der hat da auch ihre Wurzeln einige. Ja, das. Ich find's cool, dass Jeff Cobb da ist. Es wird ja gemunkelt, dass er erstmal zu NXT gehen sollte, aber er bleibt jetzt ganz offensichtlich hier im Main Roster und ich bin mal gespannt, wie er sich da schlägt und ob wir dann auch quasi ein Wiedererstarken dieser Gruppierung um Solo Sikoa bekommen. oder wie das da weitergeht. Wie siehst du das?
Ich muss ja sagen, man hat, glaube ich, diesen Bloodline-Hype ohne einen Roman Reigns und ohne die Usos ein bisschen zu hoch eingeschätzt. Deswegen glaube ich auch, man hat sich ein paar zu viele Family-Member geholt. Wenn wir jetzt auch gucken, welche da noch so ein bisschen im Performance-Center rumdümpeln und wie man das da macht.
Hikuleo haben wir zum Beispiel noch, ja.
Eben, genau, den zum Beispiel. Und auch, es ist wirklich so leid, ich kann mir seinen Namen nicht merken. Tama Tonga weiß ich. Aber der eine heißt
Tangaloa.
Heißt der Tongaloa? Der heißt doch nicht Tanga.
Tongaloa.
Ja, du hast aber Tanga gesagt.
Ja.
Wenn du mit deinem komischen Kopf da an ganz andere Sachen denkst, nämlich mit deinem Schmuddelfilmchen bist du nämlich wieder. Und ey, auch den braucht man halt gar nicht, ne?
Nee.
Also, und ich glaube, da hat man sich so ein bisschen gedacht, oh, wir holen erstmal alles, was wir kriegen können. Und das wird mal dann irgendwann so in einem Jahr vielleicht einmal gerade gezogen und einmal ein bisschen aufgeräumt, könnte ich mir vorstellen.
Ja, wir haben auch den, ich weiß nicht, glaube ich, Lance Anoa'i, glaube ich, haben wir auch noch da mit dabei, der ist auch gerade im Performance Center ist. Der ist, wenn ich mich komplett täusche, von Samu. Das ist ein Sohn, glaube ich. Ist egal. Auf jeden Fall, ja, man hat da sehr viel. Ich sehe es aber hier so, dass wir da jetzt einen stärkeren Fokus auf diese, ist ja auch gar nicht mehr richtig die Bloodline, ne? Spätestens mit Jeff Cobb ist man da jetzt auch raus, aber auf jeden Fall wieder einen stärkeren Fokus auf diese Gruppierung, auch darauf, dass man Jacob Fatu hier loseist, emanzipiert von dieser Gruppe. Das wird jetzt, glaube ich, bei SmackDown in den nächsten Wochen und Monaten ein Weg sein. Und ich könnte mir dann, wenn ich jetzt Richtung, wir haben jetzt zunächst so viele, während ich hätte sonst gesagt, Richtung SummerSlams, Solo Sikoa gegen Jacob Fatu kann ich mir vorstellen. Jetzt kann ich mittlerweile mir schon vorstellen, dass es ein bisschen früher der Fall sein könnte, ne?
Ja. Also allein bei der Menge an Events, die wir vorhin aufgezählt haben.
Das meine ich ja, eben. Ja. Schauen wir mal. Ansonsten, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, ist natürlich um das Geschehen rund um Drew McIntyre und Damian Priest. Die haben sich ja irgendwann hier selber in die Wolle bekommen und sind dann nach draußen gebrawlt ins Publikum über die Barrikaden hinweg und haben sich dazu so eine Art Podest aus Flight Cases gebrawlt und rein zufällig stand natürlich daneben direkt noch ein paar Tische. Ich fange auch schon an, hier Quatsch zu reden. Und dann gab's ja den South of Heavens von diesem Podest durch die Tische. Und Damian Priest anscheinend mit ein paar lockeren Zähnen und auch Drew McIntyre soll ein bisschen angeschlagen gewesen sein. Ich sag mal so.
Angeschlagen heißt übrigens, der soll nicht richtig auf den Tischen gelandet, sondern mit dem Hinterkopf auf dem Boden gelandet sein. Also das klingt schon sehr böse, weil Betonboden ist jetzt auch nicht so das Weichste.
Ja, da kann man immer nur hoffen, dass Drew McIntyre das getan hat, was Wrestler in solchen Stürzen und solchen Fällen immer machen, nämlich den Kopf ganz nah an die Brust ziehen. Das ist quasi nicht der komplette Whiplash-Effekt, dieser Rückschlag quasi auf den Nacken und auf den Kopf gibt. Bin gespannt, ob da eine längere Verletzung jetzt ansteht. Es hieß nur banged up, also das heißt eigentlich, der kann jetzt mal eine Woche vielleicht nicht durch Tische aus 3 Metern Höhe gehen, aber der kann zumindest da sein oder der kriegt mal eine Woche Ruhe oder so, kann man da auch umschreiben. Ich fand aber, das war eine gute Art und Weise, diese Fehde fortzusetzen und beide hier auch aus dem Geschehen rauszunehmen.
Ja, genau. Also, weil so kannst du die beiden verlieren lassen. Die sehen aber trotzdem noch irgendwie tough und stark dabei aus. Ich fand's auch ganz gut, dass dann Damian Priest das Gesicht von Drew McIntyre in die Kamera hält und hier sagt, ah, hier, guck mal, still bored at work, ne, um diesen Tweet aufzugreifen. Ich habe das wirklich für die größte Lückenfüllerfehde gehalten. Und das war's auch, wenn man ehrlich ist. Die haben da aber echt viel draus gemacht, die beiden. Also, ja. Ich mag diese Fehde. Ich habe da auch nichts gegen noch 1-2 weitere Matches mit irgendwelchen Stipulations oder sowas.
Ich glaube halt auch, dass wir es bekommen werden. Ich meine, wir hatten schon den Street Fight, jetzt waren sie hier in einem Fatal 4-Way, aber ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass wir da jetzt nochmal eine Spur härter zu Werke gehen. Also, lass sie doch ruhig, lass mal ein Standing-Match zum Beispiel machen.
Ja, sowas, genau.
Ne? Also, das wäre mein Pick hier. Naja, also auf jeden Fall, Jacob Fatu bleibt Titelträger, bleibt US-Champion, verteidigt hier auf am Ende etwas kontroverse Art und Weise, auch durch die Hilfe von Solo Sikoa und dem neuen debütierenden Jeff Cobb. Und damit kommen wir zum nächsten Match hier auf der Card. Und das ist der Kampf um die WWE Women's Intercontinental Championship zwischen Lyra Valkyria und Becky Lynch. Ja, und da haben wir ja so ein bisschen gesagt, das ist so ein bisschen die Selbstfindung einer Lyra Valkyria, die zu mehr Selbstbewusstsein gefunden hat im Verlauf der Promos, im Verlauf dieser ganzen Geschichte nach dem Turn von Becky Lynch. Hast du das hier auch gesehen, Kai? Hat man dir diese Geschichte entsprechend verkauft?
Ich hatte ja, wie man recht gut hören konnte, wenig Bock auf dieses Match und auch wenig Bock auf diese Fehde. Ich muss wirklich sagen, dass ich sehr positiv überrascht war von diesem Match. Ich fand sogar, das war am Anfang und in der Mitte besser als am Ende. Irgendwie hast du gemerkt, am Ende waren sie so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht platt erschöpft, weil man hat den ja hier um die 19 Minuten gegeben, also wirklich viel Zeit für so ein Singles-Match. Und auch gerade, um zu zeigen, was der Lyra Valkyria kann, also dieser Surfboard-Stretch, den sie da zeigt, ne, wo sie dann wirklich sich auch so mehrfach im Kreis dreht damit quasi und immer eine Becky hochnimmt und sie ja wirklich auch so ein bisschen damit dominiert auch eigentlich oder auch vorführt, weil es geht ja auch hier ganz klar, was ja auch der Kommentar verkauft hat, dieses Rookie gegen den Veteran Becky Lynch. Ne? Becky Lynch ist super erfahren, die kennen sich ja auch und Becky Lynch ist schon 800 Jahre im Game. Lyra Valkyria steht jetzt quasi gerade so ein bisschen am Anfang. Und das hat man hier auch gut verkauft und du hast auch gemerkt, am Anfang waren alle noch so, ja, Becky Lynch ist halt auf jeden Fall cooler. Das wurde dann irgendwann deutlich mehr in 50-50 auch und auch in lautere Lyra Valkyria Chants. Ich bleibe trotzdem teilweise bei meinem Punkt aus der Preview, dass es auch daran lag, dass sie hier gegen Becky Lynch kämpft. Na, also würdest du jetzt Lyra Valkyria gegen, was weiß ich, wen wresteln lassen? Ich wollte sagen, so Dakota Kai, aber die ist ja auch nicht mehr da. Also, aber also es, so in dem Kaliber einfach, ist jetzt ja egal. Dann wäre die Halle hier auch deutlich, deutlich, deutlich leiser. Ne, muss man ganz klar sagen.
Ja, ja.
Deswegen auch mein Punkt aus der Preview. So, vieles hier liegt daran, dass sie gegen Becky Lynch kämpft. Und ob man jetzt diesen Schwung mitnehmen kann in Matches, die nicht gegen Becky Lynch sind, bezweifle ich erstmal noch zum gewissen Punkt. Aber ich bezweifle auch, dass diese Fehde hier schon vorbei ist, wenn man sich das Match anschaut.
Das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Nee, aber was ich ganz kurz noch ergänzen möchte, natürlich, das hier ist ja die, ich nehme jetzt einfach mal diesen Begriff, das ist ja die Coming-Out-Fehde eigentlich für eine Lyra Valkyria, weil vorher hatte sie keine großen Fehden gehabt, ne, ja, so ein bisschen mit Nia Jax, dann viel Rumgecatcher, aber da war jetzt nichts wirklich Großes dabei und Becky Lynch ist hier auf jeden Fall ihre größte Gegnerin, mit der sie ja obendrein noch diese Geschichte hat und dass da die Emotionalität natürlich ein bisschen größer ist als bei so einem 0815 Raw-Match ist halt eben auch irgendwo logisch. Aber ich finde, die beiden haben ein bisschen gut dargestellt. Da war ordentlich Feuer drin. Wir haben so ein bisschen über den Ringrost gesprochen bei einer Becky Lynch. Ich finde, den hat man hier und da noch so ein bisschen gesehen. Man hat, da war auch ein paar kleinere Momente, wo das Timing nicht 100% gewesen ist, auch das Positioning nicht 100% gewesen ist. Es gab, also bei dieser, zum Beispiel bei dieser Sequenz, wo eine Lyra Valkyria später auch diese Powerbomb gezeigt hat, wo du halt so dermaßen gesehen hast, dass eine Becky ein bisschen hinten dran gewesen ist tatsächlich, weil eine Lyra ist, glaube ich, was so ihre natürlichen Fertigkeiten angeht, die Athletik angeht, ist einer Becky Lynch überlegen. Und da hat man es tatsächlich schon gemerkt, dass Becky schon fast, das meine ich mit allem Respekt, zum alten Eisen gehört. Da fehlt ein bisschen was gerade.
Aber auch da natürlich hat er auch, glaube ich, diese Grafik da gezeigt. Letztes Singles-Match war vor einem Jahr oder sowas
von der Becky Lynch.
Also kommt halt auch noch mal dazu.
Klar, ne? Ringrost kommt auch noch mit dabei. Explosivität hat da halt ein bisschen gefehlt. Das war ein paar Mal so nicht gravierend, aber es hat ein paar Mal so ein bisschen geholpert. Ansonsten, ich fand das Match richtig toll. Genau das habe ich mir davon erwartet, ehrlich gesagt. Du warst da kritisch, ich war da ja sehr optimistisch. Und ich finde, die haben mir eine tolle Geschichte erzählt, auf der einen Seite von der Lyra Valkyria, die anfangs ja wirklich technisch dominant gewesen ist, wie du schon gesagt hast. Eine Becky, die dann zurückgekommen ist, dann auch ihre fiese Seite gezeigt hat, hier dann den Verlobten von der guten Lyra Valkyria auch beleidigt hat, der übrigens auch selber ein Wrestler ist, darf man auch nicht vergessen.
Hey, ich fand, der sah aus wie so ein richtiger Lulli.
Der ist aber auch ein Catcher tatsächlich. Und dann eben, irgendwann hat man ja auch gemerkt, dass Becky auch immer verzweifelter geworden ist. Und die hat ihre Aktionen gezeigt, hat dann angefangen zu betrügen, ne, beim Einrollen ins Seil, hat sie dann mal beim Einrollen von Lyra hat ins Seil gegriffen zum Beispiel. Und am weiteren Verlauf dann eben auch den Manhandle Slam gezeigt, dann auch nur für eine 2 und dann Becky, wie sie halt immer so ist, ihre Verzweiflung, da wird immer viel ins Gesicht gefasst und so, finde ich immer noch ein bisschen albern.
Ihre verzweifelte Verzweiflung ist auch eine schöne Beschreibung.
Das ist eine Steigerung, weißt du?
Also generell das Egg, also war ich aber auch noch nie freuen, also da war ich, habe ich schon immer gesagt, auch während der The Man's Zeit nie freuen von, das Acting von der Becky Lynch ist geisteskrank hölzern.
Ja, das ist halt wirklich ein Problem. Was wir dann hier natürlich noch gehabt haben, also diverse Konter aus den Manhandle Slams, auch aus dem Disarm-Hör, dann aber ein zweiter Manhandle Slam, der durchgeht, für eine 2, dann verzweifelt sie noch verzweifelter an der Stelle. Mensch, schon, da muss man das auch mitnehmen. Und holt dann den Stuhl. Und ja, man denkt sich so, okay, warum holst du denn jetzt einen Stuhl? Aber im Endeffekt war das halt zur Ablenkung, weil als Jessica Carr dann den Stuhl weggebracht hat, hat sie dann das Ringpolster entfernt, was aber am Ende gar keine große Rolle gespielt hat, sondern eigentlich nur ein Tease gewesen ist, ne?
Ja, doch, klar, es hatte ja eine sehr große Rolle. Also beim ersten Mal sollte ja Lyra Valkyria reingehen, ging dann aber ins untere Turnbuckle, ne? Mhm. Weswegen auch der Manhandle Slam nur für zwei kam. Und dann Jessica Carr in ihrer Rolle als regeltreuer Ref hat dann versucht, das Turnbuckle wieder anzubringen, was ja dafür gesorgt hat, dass dann der Nightwing nicht sofort gezählt wurde, weil sonst hätte ja eigentlich der Valkyria da schon verteidigt, aber diese eine Sekunde, die eben gefehlt hat, hat dann dafür gesorgt, dass Becky Lynch noch rauskommen kann. Also das war, also es war nicht dieser direkte Impact, dass jemand sagt, genau, ich gehe ins Turnbuckle rein, aber wäre es nicht exposed gewesen, hätte Becky Lynch da schon verloren. Und das war dann quasi der Impact dieser Aktion.
Richtig, so meinte ich das. Also es ist niemand da reingegangen. Ne? Also es hat niemand mit dem Kopf voran oder Rücken voran da reingegangen, so meinte ich das.
Sah aber trotzdem ein bisschen doof aus mit diesem, oh, ich mach's jetzt dran. Und
ja, ja.
Also das fand ich irgendwie. Also ich verstehe die Idee dahinter, ist auch mal irgendwie ein anderer Ansatz. Sah trotzdem doof aus.
Ja. Und dann am Ende gab es ja so eine wilde Konterabfolge, eine wilde Einrollerabfolge hier zwischen den beiden, wo ja auch eine Becky Lynch Lyra Valkyria noch offensichtlich noch einen ordentlichen Schlag auf die Nase verpasst hat dabei. Und da bin ich mal gespannt, ich habe noch nichts gelesen, ob das gut verkauft gewesen ist oder ob sie da wirklich so einen heftigen Schlag auf die Nase bekommen hat. Auf jeden Fall, Ende vom Lied war ja, dass eine Lyra eine Becky dann einrollen konnte für die drei, aber es gab gar keine Zeit zu jubeln, weil dann Becky sofort im Nachgang sie attackiert hat mit Schlägen und auch den Disarmer angesetzt hat.
Ich habe eh nicht ganz verstanden, was da, also, weil ich dachte erst, dass es so ein Eye-Poke oder Eye-Rake sein sollte, ne? Ja. Und dass dann danach der Dingens kommt, dieser Roll-Up hin und her. Und auf einmal habe ich gesehen, oh, die hält sich aber ganz schön doll die Nase. Und dann dachte ich, okay, ist es jetzt gut verkauft und hat sich die Nase gebrochen, weil danach hat sich dann erst am Arm gehalten, aber dann doch wieder die Nase. Ich habe mir gedacht, okay, es sieht aber nicht John Cena kassiert ein Knie von Seth Rollins mäßig aus. Das,
ja,
weiß ich nicht. Ich habe auch noch nichts gelesen.
Deswegen, also ich habe jetzt nur diese Mutmaßung, possibly injured, aber das heißt halt eben rein gar nichts, wenn man ehrlich ist. Ne? Also, ja, solange es da keine Bestätigung gibt, kann es auch einfach nur gutes Selling sein. Ansonsten, ich fand, das war ein sehr schönes Match. Es war genauso ein Match, wie ich mir erhofft habe. Da geht noch mehr in meinen Augen bei den beiden. Und wie du schon gesagt hast, das wird auf jeden Fall weitergehen in den kommenden Wochen.
Ja, also ich muss wirklich sagen, ich war da sehr positiv von überrascht, also muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich fand aber, das Match wurde dann in einem gewissen Verlauf teilweise schlechter und unsauberer, weil dann da die Timing-Probleme aufgefallen sind, Aktionen deutlich unsauberer wurden. Ja, das fand ich so ein bisschen schade. Aber trotzdem geil auch, man hat die 19 Minuten gegeben, die haben sie wirklich vollends genutzt, also stark.
Ja, kann man so machen. Auch die Geschichte, dass die weitergeht, macht auch Sinn. Und dass hier eine Lyra Valkyria den nächsten Sieg übrigens gegen eine Becky Lynch einfällt, ist natürlich auch was Interessantes, weil das natürlich auch nochmal diesen The-Man-Charakter quasi nochmal ankratzt und quasi dazu motivieren kann, dass sie nochmal wütender wird und nochmal härter gegen ihre ehemalige Schülerin hier zu Werke geht.
Also ich muss wirklich sagen, zu dem Punkt dafür, dass es hier so ein popliges Backlash eigentlich nur ist, wo wir auch gesagt haben, ach ja, Hype-Level ist so okay, ja, wir haben ein paar coole Fäden. Fand ich, haben die ersten beiden Matches wirklich super stark abgeliefert.
Ja, ich war da auch gut dabei. Ich will nachher noch ganz kurz mit dir, denk mal mit dran, über das Publikum reden, die ja sehr oft This is Awesome gechantet haben.
Ja, ja, das, da habe ich auch noch mit meiner Frau darüber geredet, als wir es geguckt haben, wo ich auch dachte, also beim Fatal 4-Match ist es auch komplett legitim, dass sie es gechantet haben, aber es war viel zu früh gechantet, so nach 6 Minuten oder sowas gefühlt. Und auch prinzipiell bei dem Match zwischen Becky und Lyra war es auch legitim, aber es ist auch so dieses, ja, das ist gerade mal eine ganz coole Sequenz und jetzt chanten wir mal This is Awesome.
Ja.
Also es ist ein sehr inflationärer Gebrauch.
Ja, das hat mich auch sehr gestört, obwohl die Crowd gut aufgelegt war, das muss man auch an der Stelle sagen. Also die war schon ordentlich dabei. Naja, nächstes Match, WWE Intercontinental Championship on the line, der neue Titelträger Dominic Mysterio trifft hier auf Penta. Und das kann man eigentlich fast schon kurz machen. Das war das kürzeste Match auf der Card mit knapp 10 Minuten.
Ja.
Und wir haben eigentlich genau das bekommen, was wir uns erwartet haben, inklusive natürlich am Ende dem Eingriff des Judgment Day. Und dann auch noch jemand anders, der mit dabei gewesen ist, nämlich El Grande Americano, der hier für den Sieg gesorgt hat am Ende mit dem Headbutt. Dominik immer noch over wie Hulle, also da gab es sehr laute Dirty Dom Chants mit ein paar schönen Aktionen, also dieser Dive raus in den DDT.
Yo.
Ne? Das hat schon Impact gehabt. ansonsten packe ich das mal hier in die Kategorie solides Match der beiden. Die haben gut harmoniert, haben auch
coole Aktion gezeigt. Mexican Destroyer auf den Apron natürlich.
Wollte ich gerade sagen, ganz genau, ja.
Storyline ist natürlich noch interessant, dass der Judgment Day eingreift und Finn Balor die Chance hat, Penta auszunocken, also mit der Faust, sagt dann aber, nee, ich habe eine bessere Idee, ich hole noch kurz einen Stuhl, was dafür sorgt, dass der Judgment Day zu lang braucht, woraus man natürlich auch wieder irgendwas spinnen kann in der, wann irgendwann, so, wer trennt sich zuerst, der Judgment Day oder Austin Theory und Grayson Waller, so dieses Schneckenrennen, was da so ein bisschen geführt wird, das kannst du dann auch noch mitnehmen. Wie du hast schon gesagt, wir hatten noch einen weiteren Eingriff, es war dann El Grande Americano mit der Loaded Mask, mit hier der Stahlplatte drin, gibt den Headbutt gegen Penta, was dafür sorgt, dass Dominik den Frog Splash zeigen kann für die drei. Also war so ein Match, was auch bei Raw bringen, kannst du es mal ganz klar sagen. Dominik Mysterio weiter over. Ich denke mal, wir werden auch vielleicht so auch in Richtung Worlds Collide was kriegen um Penta und El Grande Americano.
Garantiert, ne? Ja.
Die werden sich dann vielleicht auch nochmal irgendwie auch in einem Money in the Bank Match vielleicht treffen. Also es würde mich stark wundern, wenn Penta da nicht drin wäre.
Ja.
Also sowas deutet sich da, denke ich mal, auch an.
Ja. Total solides Match von beiden. Kleine Geschichte noch nebenbei, die man gesehen hat, weil dann das Dominik zum Beispiel den Oblivion gezeigt hat, so als
ja.
Kleines Küsschen an seiner herzallerliebste Liv Morgan, die gerade beim Dreh ist. Fand ich ganz nett. Aber ansonsten das Match, 10 Minuten, wie du schon gesagt hast. Es war ein besseres Raw-Match, da hätten wir wahrscheinlich einen Daumen hoch gegeben, hier sage ich. War in Ordnung, mehr aber dann eben auch nicht. Und klar, auch hier, das mag ich nach wie vor sehr gerne, dass wir überall so kleine Story-Fortsetzungen gehabt haben. Du hast eigentlich zu jeder Fehde, die wir hier haben, einen kleinen Cliffhanger gehabt oder ein kleines Geschehnis, was in Zukunft noch interessant werden könnte. Und das mag ich, dass du nicht nur den PLE für dich schaust, sondern einfach dann auch eben im weiteren Verlauf dann noch die Entwicklung mitnehmen kannst. So, nächstes Match, und damit sind wir schon beim Co-Main-Event hier, Gunther gegen Pat McAfee. Und ich musste eingangs so ein bisschen lachen, als Michael Cole hier ankündigt, das wird das erste Mal in meiner Karriere als Kommentator sein, dass ich mal absolut parteiisch sein werde. Und ich denke mir so, Moment mal. Ne?
Was war damals mit The Miz?
Was war nochmal mit der Coal Mine damals und so? Ja, lassen wir mal so dahingestellt. Ansonsten, Pat McAfee, man kann ja sagen, was man will, ne? Aber die Leute, die fressen dem ja außer Hand, oder?
Ja, also wie ich ja auch gesagt habe, auch als ich drüben war, der ist super over in Amerika. Ich verstehe nicht genau, warum. Also ich glaube, das ist so dieses, wo man vielleicht denken kann, ja, der labert halt recht viel, aber der macht dann auch, ne? Also das ist nicht so dieses nur all talk, sondern der stellt sich dann auch in den Ring, lässt sich auch von Gunther choppen. Ich muss übrigens vorwegnehmen, du hast gemerkt, dass Gunther maximal auf 60% gechoppt
ja.
hat. Ne? Am Anfang gab es mal so ein, zwei saftige Dinger, dann war die Brust auch rot, ne? Aber auch die Elbows und diese Schläge und sowas, also das war alles, also das war sehr, 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 sehr seicht.
Er hat ihn auch sehr geführt, ne? Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Du hast ja wirklich auch gemerkt, dass ein Pat McAfee, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, wie viele Matches er bestritten hat, aber es waren
7 oder sowas stand da, glaube ich. Ich
hatte keine 10. Ne? Also ich hatte letztens noch Pat McAfee gegen Adam Cole irgendwie in meiner Timeline auf YouTube plötzlich aufpoppen sehen. Ja, und er wrestelt ja wirklich selten und natürlich brauchst du dann auch jemanden, der ihn ein bisschen führen kann. Das hast du bei hier massiv gesehen. Ne? Und auch in Triple H hat übrigens diese Persönlichkeit von Pat McAfee hervorgehoben. Auch so, nee, also der bringt was Besonderes mit, der bringt was Großes mit. Sobald er den Raum betritt, ist er halt eben da. Und das haben eben nicht alle. Und er hat das. Und das kannst du auch nicht lernen, muss man ganz klar sagen. Ja. Der hat eine Persönlichkeit, die ist so groß, die geht durch den Bildschirm durch. Und das hat man hier auch, wie ich finde, in der Story gut verkauft. Jetzt ist die Frage, Kai. Wir haben darüber diskutiert, wie viel Offense sollte ein Pat McAfee bekommen? Wie stellt man einen Gunther dar? So, dass er vor allem keinen Schaden nimmt. Hat ein Gunther hier für die Schaden genommen? Hat man das original gut kaschiert quasi, dass es nicht so hart wird? Wie war's?
Ich tue mich da ein bisschen schwer in der Bewertung, muss ich sagen, weil man hat einen Gunther ganz klar dominieren lassen. Und großer Dreh- und Angelpunkt dieses Matches war auch der Kommentar von Michael Cole. Ne, der sah also wirklich so wie der Vater, der am Rand steht, so ein bisschen. Und halt auch diese Freundschaft zwischen, hat man ja auch wirklich thematisiert und auch die Leute spüren lassen. Und Gunther hat eigentlich über weite Strecken dominiert, muss man ganz klar sagen. Und auch mit einem Pat McAfee gespielt. Pat hatte immer wieder seine Aktion. Und natürlich auch hier war auch trotzdem viel Pat McAfee Showcase drin, ne? So dieses, oh, guck mal, was der kann, direkt am Anfang dieser Kopfstand in wieder auf den Füßen landen. Also Respekt, kann ich nicht. Sowas zum Beispiel. Darf dann auch mal immer wieder reinspringen, Boots zeigen, Schlagabtausch mit dem Gunther machen. Man schützt ja auch einen Gunther da so ein bisschen, weil er es zulässt, natürlich. Deswegen für mich schwierig. Ich weiß nicht, ob es da auch vielleicht viel Fanbrille ist. Aber ich finde, bei so einem Schlagabtausch muss jetzt nicht in Pat McAfee 4 Schläge einstecken von Gunther und nicht hinfallen. Der wurde zwar am Ende immer umgeballert, aber der hat halt schon viel ausgehalten, finde ich.
Ja.
Und ich finde auch, ehrlich gesagt, ein bisschen zu viel. Und vielleicht sitzt da auch der Stachel immer noch tief von Mania, wo dann da Gunther im Sleeper gegen Jey Uso nach 3 Sekunden tappt. Aber Pat McAfee ist letztendlich im Sleeper und tappt nicht mal und wird einfach nur bewusstlos. Ist im Boston Crab und kommt dann noch raus. Wo ich mir denke, also, es hätte ein bisschen weniger sein dürfen.
Ja, ein bisschen weniger hätte sein dürfen. Mein Eindruck war hier aber, dass man das relativ bewusst so gemacht hat, auch innerhalb der Matchstruktur. Weil wenn du dir die Rolle von Michael Cole hier anschaust, ich glaube, dieser Vergleich mit dem Football-Daddy, der ist gar nicht so verkehrt, der Motivator quasi, ne? Am Anfang war es ja so, sobald ein Pat McAfee eine Aktion gezeigt hat, hat Gunther die eigentlich genosellt, hat die nicht verkauft und hat eine eigene Aktion hinten dran gesetzt und hat damit einen Pat McAfee wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Und klar hat der Pat sich immer wieder hochgekämpft und sich immer wieder versucht zu motivieren, weil das ist ja das, was er kann und was er macht. Er ist immer übers Herz gekommen. Und den Gunther hat ihn aber immer wieder weggebügelt. Da haben wir auch diese Szene gehabt, wo er einfach mal, dann kam er mit dem Schlag zurück und dann wämst Gunther den einfach mit dem Big Boot weg. Ja. Auch als es dann später soweit war, dass Pat dann irgendwie zurückkommen sollte, hat dann Gunther auch eher damit angefangen, mit ihm zu spielen, ne, mit dieser Sache, wo es den Sleeper gegeben hat, Pat sich noch ins Seil rettet, dann gibt's diese Slaps auf die Arme und Gunther zeigt den German.
Übrigens, zum Beispiel. Übrigens, glaube ich, Folge voll war das erste Mal, dass die Aktion wirklich gezeigt, die wird nie gezeigt von Gunther. Weil ich so bin, warum machst du die nicht? Die ist doch voll cool, da kann man viel mehr draus machen. Und ich habe mich gefreut, die hier zu sehen, dieses Rope Break unterbrechen. Das hätte man aber viel mehr zelebrieren können. Ich hoffe, dass man die jetzt häufiger mal sieht, weil ich mag die super gern.
Ja, und er hat im Endeffekt hatte er so eine kurze Phase gehabt, wo er richtig Gas gegeben hat, also Pat McAfee meine ich jetzt, ne, wo er da diesen Suplex vom Seil quasi steht, danach auch nochmal den German steht, auch da, man wollte ja auch einfach nochmal zeigen, der kann was, ne, der kann mehr als nur ein Football treten und dann ja auch diese größeren Aktionen gezeigt hat, ne, diesen Bicycle-Kick zum Beispiel, den Superkick dann eben auch, aber dann irgendwann, gut, aber humorlos gewesen ist und die Powerbomb quasi gezeigt und danach eben diese Crab. Was wir dann eben auch noch gehabt haben, war Michael Cole, der aktiv eingegriffen hat, was natürlich dann so ein bisschen dieses kleine Opening gegeben hat, ne, wo er da Gunther festgehalten hat am Fuß. Und ich habe schon gedacht, so, okay, jetzt kriegen wir hier den Pinfall eben durch Eingriff von Michael Cole. Hat man nicht gemacht, sondern man hat eigentlich relativ souverän gelöst, dass Gunther stark auskickt, im letzten Sekunde zwar, aber trotzdem stark. Und sich dann Michael Cole schnappt und dann auch irgendwann keinen Bock mehr gehabt hat, ne? Dann irgendwann keine Lust mehr gehabt hat, mit Pat McAfee zu spielen, wo es ja auch diese Lariat gegeben hat und danach im Prinzip den Sleeper und ja, den Pat McAfee dann auch nicht mehr da rauskam. Ich sag mal so, man hat hier eine Gratwanderung für mich über weite Strecken geschafft. Also man hat ein bisschen gewackelt hier und da, aber man hat es aber geschafft, auf der einen Seite Pat und Michael Cole so ein bisschen als Buddies, die sich gegenseitig motivieren und so bis zum letzten Moment noch kämpfen, darzustellen. Auf der anderen Seite aber auch Gunther, der einfach, ja, der war auch in seiner Arroganz hier da, ne? Und irgendwann dann hat er halt keinen Bock mehr gehabt und hat dann den Kill-Switch gedrückt, wie man so schön sagt. Und ich fand's okay, ein bisschen viel Offense, ja. Aber mein ich bin Problem, ehrlich, ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt.
Mein Problem ist jetzt, also weil das war ja auch das, was ich in der Preview angesprochen habe. Oh, nicht, dass hier ein Pat McAfee zu viel Offense kriegt, ne? Und ich mochte es auch zum Beispiel, als dann diese eigentlich sein Finishing-Move kam, da diese Punts, ne, also nicht der Punt von Randy Orton, aber diese Kicks, wo dann auch ein Gunther bei 1 rauskommt. Also das war schon gefühlt auch vor 1 sogar. Fand ich ganz witzig. Mein Problem ist eher, ich finde, der hat mir ein bisschen zu viel eingesteckt. Dafür, dass halt irgendwie Gunther kommt aus, ich bin 30.000 Tage IC-Champ, ne, und bin Most Dominant Heavyweight Champion gewesen. Dann musst du nicht so viel Submission-Moves einstecken. Also das Ding hier, weil ich weiß gar nicht, war irgendwie so ein Tweet oder so ein Kram, wo ich gefragt habe, okay, was hat dieses Match jetzt genau gebracht? Und im Endeffekt muss ich sagen, für Gunther hat das Ding gar nichts gebracht, weil es war einfach nur zu zeigen, guck mal, Pat McAfee hat richtig viel Herz, ist ein richtig krasser Typ, der kann sogar eigentlich gegen einen der Besten aushalten, nicht mithalten, ne, aushalten, und der super, super doll Freund mit Michael Cole, und am Ende zollten sogar noch Gunther Respekt, was ich auch nicht gebraucht hätte, das brauche ich am allerwenigsten übrigens, weil, ja, Gunther war hier komplett knallhart am Dominieren, aber trotzdem sieht seine Offense doch irgendwie dadurch schwach aus, wenn die so ein Pat McAfee über so weite Strecken, gerade was halt Submission-Moves angeht, aushalten kann.
Mich hat's am meisten gestört beim Sleeper am Ende. Da bin ich bei dir. Dass er da, Pat McAfee, da gefühlt, ich habe nicht gestoppt, eine Minute auf jeden Fall da gewesen, also er war eine halbe Minute drin und hat sich ja nochmal raufpowern können. Und, dann reißt eben Gunther ihn dann schlussendlich zu Boden und dann kämpft er aber nochmal und die Faust hoch und so. Das war mir zu viel, weil wir blicken zurück auf WrestleMania. Erinnert sich keiner mehr dran, ist ja 3 Wochen her. Gunther tappt bei einem blöden Sleeper von Jey Uso in 3 Sekunden.
Ja.
Relation ist nicht da. Und das ist das, was man hier, glaube ich, kritisieren kann. Auch, dass ein Gunther, wie du schon richtig gesagt hast, daraus jetzt nicht wirklich, er geht nicht stärker daraus hervor. Das war sowas wie ein Pflichtsieg eigentlich, nichts anderes. Ja. Und wie du schon auch richtig gesagt hast, ein Pat McAfee, da hat man jetzt gesehen, ja, der hat Herz, der kämpft, der kann auch einstecken, wenn er da Bock drauf hat und der kann durchziehen, der steht für seine Freunde ein. Eigentlich so ein guter Typ. Und deswegen habe ich auch nicht verstanden, weshalb Gunther am Ende diese Handgeste gemacht hat. Das war ja kein Handshake, das war ja wie so eine angedeutete Verbeugung quasi. Habe ich nicht verstanden. Wir haben das schon häufiger jetzt mal von Gunther Charakter gesehen, dass er das gegen besiegte Gegner gemacht hat. Hier in dem Zusammenhang gab es dabei keinerlei Andeutung, warum, weshalb, wieso. Und das fand ich auch unnötig.
Ja, also das habe ich dann, deswegen, das fand ich dann auch irgendwie nicht so gut gelöst, weil ja, gut, nochmal, dass du sagst, war halt nicht der Handshake, es war so dieses so ich ziehe meinen Hut mäßiger, so ein bisschen, ne? Ja. Hier Respekt. Ja, also ich war damit trotzdem nicht so wirklich zufrieden, muss ich ganz klar sagen.
Ich habe mich dabei ertappt, dass ich so Gehirn aus, habe ich mich gut unterhalten gefühlt. Ich glaube, auch wenn ich in der Halle gewesen wäre, hätte ich das geil gefunden, wenn da der Favorite, ne, ehemaliger Footballer da rauskommt und kämpft und kämpft und kämpft. Das ist ja auch das, was, ne, das mag das Publikum einfach. Ich finde, die Geschichte hat man gut erzählt. Wenn man drüber nachdenkt, wird das Match schwächer. Wenn man das hinterfragt, was man da präsentiert hat. Aber für die Zuschauer war es unterhaltsam, für mich war es auch unterhaltsam. Aber so die Langzeitwirkung hat dieses Match halt eben nicht. Ganz im Gegenteil, wie du schon richtig gesagt hast, natürlich ein Gunther profitiert da nicht wirklich von. Ja, mal gucken, wo auch da der Weg quasi hingeht. So, und jetzt geht's dann unser Weg Richtung Main Event Match. Undisputed WWE Championship on the line one last time. John Cena gegen Randy Orton. Ich fand's auch sehr schön, dass man hier wieder einen Trailer gezeigt hat, ähnlich wie man es jetzt bei CM Punk gemacht hat, diese ganze Legacy der beiden gegeneinander, wo man dann zurückgeht bis zu OVW und die Anfänge der beiden. Ich muss sagen, das hat man wieder sehr schön gemacht und sehr atmosphärisch gemacht.
Ja, also bietet sich auch bei dieser Fehde sehr stark an. Und auch da wieder, also hat man ja sowieso schon häufiger gesagt, aber Video Department, bei WWE, was solche Trailer angeht, ist halt über alle Zweifel erhaben.
Ja, absolut top. Also wenn man vorher keinen Bock auf das Match gehabt hat, so wie ich, hat man da zumindest ein bisschen Emotionalität mit dazu bekommen, um dann nicht wieder den kleinen Kai im Ohr zu haben, der sagt, ja, wir wollen alle John Cena gegen Randy Orton, aber wir haben es damals schon gehasst.
Ja.
Nichtsdestotrotz, St. Louis singt hier Voices mit, geht total ab. Randy Orton Intro, ich hab's gestoppt, über 5 Minuten. Also der Mann hat's genossen. John Cena war deutlich schneller dran. Und ich sag mal so, die ersten Minuten waren genau das, was ich befürchtet habe. Da wurde gecatcht und da wurde sehr langsam gecatcht.
Ja. Es gab auch hier und da immer wieder so Crowdpleaser, wie ganz am Anfang der Eye-Poke von dem John Cena, den dann Randy Orton kontert mit einem Eye-Poke von sich selbst. Sowas mochte ich dann natürlich. Es gab auf dem Turnbuckle die 10 Schläge. Ich lieb ja Party Randy, ne? Also der sagt so, Leute, ich hab einfach Bock. Und dann ist so, ach, warum machen wir nicht einfach ganze Zeit noch weiter, machen bis 20 durch. Sowas mag ich dann. Ich finde auch, weiß ich nicht, das ist so die ersten 10 Minuten, ich weiß auch nicht, warum ich Dummkopf hier getippt habe. Das geht 18 bis 20 Minuten. Eigentlich war hier safe, dass es länger als 20 geht. Ich bin einfach auch blöd. Vielleicht war es auch die Hoffnung. Vielleicht habe ich auch nur getippt, so die Zeit, die man gucken muss von dem Match. Und das will ich jetzt nämlich sagen. So, die ersten 10 Minuten kann man sich schenken. Und es geht dann ja dann irgendwann in die, wir gucken nochmal so ein bisschen zurück in die John Cena, Randy Orton Zeit mit, es gibt den AA, der in den RKO gekontert wird, was wir auch damals natürlich hatten, ne? Für zwei, es gibt einen AA für zwei. Und ab dann beginnt ja eigentlich Overbooking, Rev-Bumps, Finisher galore. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es hätte keinen Spaß gemacht.
Ja, also man hat hier sehr geschickt um die Schwächen der beiden herumgearbeitet. Nämlich, indem man gesagt hat, okay, was können wir mit denen noch machen? Randy hat den RKO und John Cena hat ein Attitude Adjustment und STF. Und wie bringen wir möglichst viele davon unter? Naja, dann hauen wir halt noch ein paar Referees um und lassen es irgendwie und nach draußen gehen. Und so weiter. Und das halt aber. Anfang war wirklich langweilig. Und ich habe gedacht, okay, weil ich habe natürlich auf die Uhr geguckt und dachte so, da haben wir noch über eine halbe Stunde auf der Uhr. Ja. Wenn das jetzt eine halbe Stunde so weitergeht, dann muss ich wirklich gucken, ob ich mit dem Kai podcaste oder dabei eingeschlafen bin. Man hat natürlich da schon versucht zu erklären, ja, die kennen sich so gut und teilweise spiegeln die sich, teilweise haben sie diesen Wettbewerb, ne, wer ist der größere Champion, weil auch da ist ja Randy Orton, was die Titelregentschaften angeht, nur ein bisschen hinten dran. Das hat man schon versucht zu verkaufen. Ja, aber wir haben da auch zwischendurch, ich weiß nicht, über eine Minute lang einen Headlock gehabt. Ne?
Ja.
Und der einzige Headlock, der über eine Minute gehen darf, das ist der Headlock-Podcast, meiner Meinung nach. Ja, aber dann irgendwann ist es komplett ausgeartet, ne? Dann, das ist angesprochen, dieser Attitude Adjustment in den RKO, cool, Schlagabtausch, direkt danach der nächste AA, kommen sie die beiden wieder auf den Beinen, gibt's eine Art Crisscross, RKO hinten dran, Randy Orton noch zu kaputt, kann ich nachsetzen, und dann weißt du, es geht halt genau in dem ganzen Rhythmus weiter, ne? Und
ab möchte dem Zeitpunkt, punten, ne? Punt geht daneben, ja. Geht direkt zack rein. Arke, noch ein weiterer AA von Cena.
Also, und Cena dann auch arrogant ist und den RKO zeigen will quasi und dieses Posing von Randy Orton zeigen will.
Punten wollte er.
Stimmt, punten wollte er, du hast recht, richtig. Und dann gibt's aber den ersten Rev-Bump quasi hier aus dem Durcheinander. Und ich lieb dann auch in John Cena, deswegen habe ich es auch in die Thumbnail bei YouTube genommen. Diese Geste, wo alle Leute dann Randy Orton angefeuert haben, fand ich hervorragend, gut gewählt in dem Augenblick. Holt sich dann den Belt, ne, nachdem der Augenblick so, ich hole mir jetzt den Gürtel, ne, ihr wisst das. Und reißt damit die alten WrestleMania-Wunden auf. Aber eigentlich geht's dann hier nur weiter mit dem nächsten RKO, Kai. Also ich habe nicht mitgezählt, wie viele RKOs das insgesamt gewesen sind.
Ja. Also ich habe auch nicht mitgezählt, weil allein dann die Refs und die Officials noch ganz viele kassiert haben. Ich mochte es aber, weil natürlich auch die Crowd dann, das war ein okayes Bullshit, was die gechantet haben, so nach dem Motto, ja, wir wollen jetzt halt hier, dass Randy gewinnt, hört mal auf mit den ganzen Ref-Bumps und so ein Kram. Aber das hat ja dazu geführt, dass es einfach noch mehr Ref-Bumps und noch mehr Aktionen gab, ne, so, und dass dann auch die We Want Table Chants befriedigt wurden, denn es gab draußen dann den zweiten Ref, der dann auch noch in die Treppe gegangen ist, was dafür sorgt, dass dann Randy den AA zeigen kann aufs Kommentatorenpult, was aber sehr stabil ist, wo man sich denkt, ach Mann, irgendwie blöd, dann machen wir einfach nochmal ein AA durch den richtigen Tisch, den wir aufgestellt haben draußen. Und dann auch da wieder dieses, womit man dann auch sehr viel spielt oder wie meine Notizen aussehen, das ist meistens, da steht AA, RKO, ein Pfeil, da steht da kein Ref da und ein Pfeil. Und dann steht da eine 2, weil dann die Counts immer bis 2 gingen. Das hatten wir dann eben auch. Ne? Randy zeigt eine RKO, möchte Pin, es ist kein Ref da, es geht bis 2 und sowas. Ne? Dann kommt ja der nächste Ref reingerannt, der kassiert dann auch wieder einen Ref-Bump, weil er mit dem Titel umgehauen wird und das zieht sich so eben durch.
Genau, und irgendwann haben dann die Offiziellen die Schnauze voll, da gibt's dann wieder den RKO, ist aber kein Ref da, stattdessen kommt so eine ganze Entourage rund um Nick Aldis und kümmert sich erstmal um dieses Schlachtfeld, was die beiden WWE-Legenden da angerichtet haben, und dann hat Randy Orton natürlich auch die Schnauze voll, weil er sagt, ey, ihr kommt hier raus und ich hab hier eigentlich einen Titel gewonnen, was macht ihr hier? Und dann gibt's nochmal die RKOs im Dutzend billiger, oder? Es waren 5 Stück insgesamt gegen Nick Aldis, gegen Shane Helms, gegen Sean Daivari, gegen Jamie Noble und gegen jemanden mit einer gelben Krawatte, der den aber unglaublich gut verkauft hat. Wer das? Weißt du, wer das gewesen ist? Ich hab's nicht gewusst.
Ich weiß es auch nicht.
Ich hab's auch gesucht, ich hab's nicht gefunden, ich hab's auch nicht erkannt. Also wenn der Übeltäter hier zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieses Podcasts feststeht, schreibt es uns gern in die Kommentare. Ich habe geschaut, ich habe nicht erkannt. Aber also so viele RKOs, wie wir es hier gesehen haben, also das reicht für das nächste Jahr auf jeden Fall. Naja, und dann soll es ja nochmal den Punt geben und John Cena war da ja am Boden und dann kommt R-Truth raus, Kai.
Ja, dann kommt R-Truth raus und stoppt auch Randy Orton beim Punt. Ne, weil er ist natürlich sein Hero und das hat man ja auch die ganze Zeit gezeigt, immer so in den Weeklies. Ja, das sorgt dann dafür, dass John Cena, also dass er erst noch einen RKO kassiert natürlich, weil wir hatten noch nicht genug. Und das sorgt dann dafür, dass John Cena einen Low Blow zeigen kann gegen Randy Orton.
Und den Bellshot.
Und den Bellshot. Und wie wir jetzt wissen, seit WrestleMania, der Bellshot ist der letzte Sargnagel und danach gibt's dann 1, 2, 3.
Ja, 1, 2, 3 vorbei. John Cena verteidigt seinen Titel. Unsauber, ein billiger Sieg, ein unschöner Sieg, erneut ähnlich wie bei WrestleMania, nach ganz viel Spektakel. Und da bin ich ganz ehrlich, ich hatte hier mit diesem Match mehr Spaß als mit dem WrestleMania Main Event.
Ja, weil es hier mehr Overbooking und so ein Kram gab, ne? Weil
und
das,
weil
ja,
Travis Scott nicht dabei gewesen ist.
Ja, gut. Ey, wirklich, wir hatten hier einen Rapper, der eingegriffen hat und der Rapper war R-Truth. Und das ist viel geiler als Travis Scott. Weil wenn Rapper eingreift, dann sollte immer R-Truth eingreifen, finde ich.
Das stimmt. Guter Punkt. Good point, ja. Und R-Truth, die Geschichte mit John Cena ging ja auch noch weiter, wo ja sich John Cena ja auch noch in die Pressekonferenz hier gemogelt hat. Hat sich ja quasi selber eingeladen, ist ja zu Triple H gegangen, hat ihm was ins Ohr geflüstert und Triple H hat gesagt, hey, wenn der Champion da ist, dann beantworte ich diese Frage. Da bin ich auch als Journalist sehr glücklich, wenn du die Frage stellst. Und dann so, ne, schade, du hast ja einmal eine Chance gehabt, Triple H eine Frage zu stellen, kommst du nicht mehr dran. Naja, und dann kam ja auch noch R-Truth raus und ja, hat dann zu John Cena gesagt, ist dir bewusst, dass die Leute rufen, du bist Kacke und du kannst nicht wresteln? Und dann hat John Cena die Schnauze voll gehabt und hat ihn hier mit dem AA auf der Pressekonferenz durch das Kommentatorenpult oder durch den Tisch befördert. Kein Kommentatorenpult, der Tisch, wo die da die Interviews gegeben haben, Fragen beantwortet haben. Ja, also wir wissen, dass das letzte Match von John Cena im Dezember in Boston sein wird. Wird es gegen R-Truth sein, Kai?
Ich glaube, es wird nicht gegen R-Truth sein.
Aber was sagst du da? Also wenn wir dieses Match noch bekommen?
Es wäre verschwendet, wenn man es nicht bekommt, oder? Also wir haben natürlich auch CM Punk in seiner Instagram-Story, der dann ein Bild von John Cena gemacht hat auf dem Fernseher und dann geschrieben hat, for now. Ich sag mal, Money in the Bank, da könnte man vielleicht was machen. Da gibt's eine gewisse Geschichte zwischen den beiden. Und sind wir ehrlich, das wäre sowas für so ein Saturday Night's Main Event, dass du einfach sagst, komm, ja. John Cena gegen R-Truth.
Ja, das darf dann auch ohne Low Blow und Bellshot enden, das kannst du dann sehr gerne. Obwohl, warum eigentlich nicht?
Ja.
Gib R-Truth das Opening, John Cena kann eh, wir sehen ja auch, der AA ist nicht mehr ganz so effektiv, wie es früher gewesen ist. Es war ohnehin hier, also man darf jetzt hier nicht anfangen zu hinterfragen, wie Effektivität vom RKO und dem AA, ne? Also,
nee, gar nicht.
Die waren beide so, guck mal, jetzt zum Fenster raus, wenn wir darüber jetzt anfangen zu diskutieren, wer hat jetzt wie viel eingesteckt, wer hat wie viel Power-Ups hier bekommen. War das logisch? Nee, macht eigentlich gar keinen Sinn. Und wenn man ehrlich ist, natürlich auch gerade so ein ikonischer Finisher, dann setze ich tatsächlich den RKO noch eine Stufe höher als den Attitude Adjustment, weil der Attitude Adjustment zwischenzeitlich wirklich nur so ein Ding gewesen ist, was zum Sieg führt, wenn man es 6, 7, 8, 12 Mal Zeit übertrieben formuliert, während RKO sehr oft schon beim ersten Mal zum Sieg geführt hat. Ne? Und ja, das hat man jetzt hier komplett aus dem Fenster geworfen, hat gesagt, komm, arbeiten wir drumherum. Das vergessen die Leute schon im Sinne des Spektakels und das werden die meisten wahrscheinlich auch tun.
Ja.
Ja. Ansonsten gab es noch ganz kurz hier nach dem Sieg von John Cena auch noch den Spruch hier, ne? Ich will Competition und ich brauche euch nicht. Und St. Louis, so sieht der letzte echte Champion aus. So.
Aber was war die Reaktion von, also was waren die Blicke von John Cena? Fängt er schon an sich zu zweifeln, ob das alles richtig ist, was er macht? Oder?
Das ist die Last der Welt. Die Last des Seins. Ich hab's auch nicht ganz verstanden, weil er ja wirklich so, ne, so mal die Hand ins die Gesicht, das Gesicht ins Hand, die Hand die Hände gegraben hat und dann auch fast schon so, ja, wie, als wenn er ganz viel Last zu tragen hätte in dieser Aufgabe, die er jetzt gerade hat. Ich bin gespannt, ob das eine Rolle spielt, ob das irgendwann thematisiert wird. Aber ich hab's auch so gesehen, dass da irgendwas wurde da dargestellt.
Ja.
Auch da. Theorien, wilde Takes gerne bei YouTube in die Kommentare, was dieser doch etwas nachdenkliche, besinnliche John Cena dazwischendurch zu bedeuten hatte. Ja, Kai, also ich kann auf jeden Fall sagen, der Main Event war zum Glück nicht das, was ich befürchtet habe, sondern war einfach so überladen, dass es mir dann wieder Spaß gemacht hat zum Car Crash. Warum auch nicht? Wie gehst du jetzt hier aus der Show raus? Wir brauchen wie immer ein Fazit und eine Bananenwertung. 1 bis 8 Bananen.
Ich hatte wirklich eine sehr gute Zeit mit dem Event. Also ich hatte recht wenig Hype. Ich fand, das US Championship Match war das Match of the Night, meiner Meinung nach. Wrestlerisch wird an zweiter Stelle eigentlich Becky Lynch gegen Lyra Valkyria kommen. Unterhaltungsmäßig würde John Cena gegen Randy Orton kommen, weil es halt wirklich auch, ne, over the top war, es war groß, es ist auch so ein bisschen, ey, ist das letzte Mal John Cena gegen Randy Orton. So, mach einfach. Ich finde das komplett legitim und das ist halt auch so ein bisschen unfair, in Anführungsstrichen, weil jetzt in dieser Farewell-Tour, da wird man generell sehr, sehr viel durchgehen lassen. Ne? Mhm. Weil es einfach die Farewell-Tour von John Cena ist. Ich verstehe manchmal nicht, wie dieser Typ ein guter Actor sein kann, also wirklich im echten Leben und so komisch schauspielert, wenn er im Ring ist. Also auch da Blicke es macht. Es wirkt alles hölzern, was John Cena macht. Sind wir mal bitte ehrlich, ne? So, also es wirkt auch alles nie ernst. Und dann frage ich mich, ist das Absicht oder ist er einfach? Ich verstehe es nicht. Ne? Es macht wirklich gar keinen Sinn. Auch wie dumm er sich dann da festhält und bei diesem Punt-Kick, so dieses, was auch Randy Orton, das sieht alles albern aus, finde ich. Ne? Also,
das ist ja, ich wollte Mella noch angeschrieben haben, weil Mella guckt ja gern John Cena-Matches, weil sie sagt, der bewegt sich so lustig. Und ich glaube, das wird einfach im Alter noch viel witziger.
Das ist halt, glaube ich, wirklich so. Also ich finde es legitim. Und auch wenn ich die Sachen jetzt durchgehe, weil man muss wirklich sagen, man hat hier kein schlechtes Match auf dieser Card. So, ja, den Judgment Day, also hier Dominic Mysterio gegen Penta, hättest du auch bei Raw bringen können. Absolut, natürlich, ne? Und auch das Match zwischen Gunther und Pat McAfee haben wir auch gesagt, da gibt's wirklich Sachen, die stören mich und ich mag nicht, dass er da so viel einsteckt. Aber auch da war die Crowd da und die waren laut. Und es war trotzdem nicht langweilig zu gucken, es hat mich ja trotzdem unterhalten. Und es gab kein Match, was mich nicht unterhalten hat, muss man sagen. Klar, manchmal deutlich besser, aber es war nicht, wo ich sage, so, ach Mann, jetzt würde ich hier gerne mal irgendwie durchskippen, nervig, dass ich jetzt nachher noch einen Review-Podcast machen muss, dass ich alles schauen muss, ne?
Oh, ich hasse diesen Olaf.
Ja, das kommt ja auch vor, muss bei manchen Shows. Und ich wollte erst sagen, ach du, ich würde dem Ding so eine 5,5 geben, ne? Aber ich habe mir dann gedacht, okay, aber klar, ich müsste viel krasser Resilienz bekommen, um höher zu gehen. Hallo, kleine, das sind Olafs richtige Hände übrigens, die man da auf der Kamera sieht. Ich gebe dem Ding eine 6 von 8, weil es gibt gar nicht so viel, was ich kritisieren kann. Ich hatte einen echt spaßigen Opener. Ich hatte ein Frauenmatch, was mich super überrascht hat, weil ich gerade die Fehde und das alles langweilig fand. Und auch da, das Main Event hat wirklich diesen Bonus, das ist das Last Time John Cena gegen Randy Orton. Von daher, ich bin bei einer 6 von 8, weil ich alles andere so ein bisschen zu knauserig fände von mir.
Ich tue mich ein paar Sachen, also es ist natürlich so ein bisschen schwierig, jetzt hier so zu urteilen. Wir sind mit WrestleMania relativ hart ins Gericht gegangen, weil auch echt Nacht 1 natürlich viel zu lang und teilweise auch echt zäh gewesen ist. Nacht 2 war besser. Ich gebe dem Ding hier eine 5, ein... Ich gebe dem Ding eine 5.
Ich finde, wir haben halt schon viel schlechteren Events eine 5 gegeben.
Ja, ich sehe hier auch weniger die Eventqualität als vielmehr so ein bisschen die Bedeutung innerhalb dieses großen PLE-Kalenders, die wir jetzt gerade hier haben. Ne? Es fühlt sich halt wie so eine kleine Zwischenstation an, obwohl man auch da die Geschichten okay weitererzählt hat. Nichtsdestotrotz, ich fand es auch unterhaltsam. 5 ist auch nicht schlecht. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Wir sind ja inzwischen da relativ streng, was so die Wertungen nach oben abgeht. Außer bei Kai und Markus. Bei David und Markus.
AW ist immer eine 9 von 8.
Wrestlerisch war das hier immer das hier großteils okay bis gut. Es hat mir auch Spaß. Ich fand's auch unterhaltsam, aber es war für mich nicht was, wo ich jetzt sage, das ist 6. 6 muss noch. Mir fehlte hier so dieses eine Bahnburner-Match, weißt du, wo ich sage, boah, krass, das war jetzt so ein. Ne? Den Opener fand ich auch unterhaltsam und fand ich gut, aber ich glaube, ich fand ihn nicht so gut wie du.
Ja, also ich bin einfach kein Freund davon, dass man ein Spektrum hat, wo man sich immer von 4 bis 5,5 bewegt. Nö, das ist häufig so dieses Ding, ja. Aber dann ist so, ja, das war irgendwie nicht gut, wir hatten ein gutes Match und ein paar schlechte, ja, ist eine 4,5. Ja, das war schon ganz gut, eigentlich hat mich nichts gelangweilt. Ja, ich habe so 5,5.
Aber hier war halt alles, hier war halt ganz viel okay, so. Aber es war halt jetzt auch nichts, was absolut genial gewesen ist. Das ist ein bisschen was, was mir hier fehlt. Mir fehlt dieses eine Ausbrechermatch nach oben. Main Event war halt unterhaltsamer, als ich gedacht habe. Gunther gegen Pat McAfee war in Ordnung. Dominic Mysterio, Penta war auch in Ordnung. Women's Intercontinental Championship Match war gut. Fatal 4-Way war besser und war, es ist jetzt sehr gut, es ist auf jeden Fall eine Stufe drüber. So.
Also schreibt mich, mal gerne, wie ihr das seht. Was ist eure Bewertung?
Ja, deswegen bin ich da ein bisschen strenger, ist aber auch ja vollkommen okay. So, Kai, dann sind wir aber durch hier mit dem Bums, oder?
Ja, wir sind durch.
Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Da sind Kai und ich wieder hier zugegen. Aktuelles Thema, was wir noch ausklamüsern werden. Aktuelles Brennpunktthema, wahrscheinlich wieder so ein Charakterschwerpunkt oder sonst irgendwas auf dem aktuellen Talent. Wenn ihr da Wünsche habt, gerne auch mal gerne bei YouTube oder bei Discord schreiben, worüber wir da gerne bei WWE diskutieren sollen. Und damit bleibt nichts weiter zu sagen, außer Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.